Herzlich willkommen zur Finanzrudel Audio Experience, einem Podcast für alle, die sich das Thema persönliche Finanzen, Unternehmertum und Minimalismus zu Herzen nehmen. Hier lernst du wertvolle Tipps und Erfahrungen, die du in deinem Leben praktisch anwenden kannst. Mein Name ist Thomas Brandon Kovac, auch bekannt als Thomas der Sparkojote. Ich bin Unternehmer und führe den größten Schweizer Finanz-YouTube-Kanal und Finanzblog sparkojote.ch. So, herzlich willkommen zum Dividendendienstag, mal wieder der größten, besten Livestream-Show im gesamten Dachraum zum Thema Dividenden. Und der Günther...
Und der interaktivsten noch dazu.
Günther, das war direkt.
Günther?
Günther ist der neue Staubsauger hier. Der hat jetzt hier auch mal das Stativ mir fast auf den Kopf geworfen. Ja. So, herzlich willkommen zum Dividendendienstag.
Das ist immer schön,
dieser Günther. Ja, ja. Jetzt bin ich gerade aus dem Konzept gekommen. Genau, heute gibt es ja keine
Portfolios-Updates,
sondern wir schauen uns an Aktienrückkäufe. Was das genau ist, ob das eine Alternative für Dividenden ist, das werden wir uns genauer anschauen. Und wir sind nicht selber auf das Thema gekommen. Soll ich einfach mal auch vielleicht die Nachricht noch lesen? Da haben wir ja letztes Mal noch eine Mail bekommen.
Gerne.
Und zwar vom lieben Andreas Tatariso, auch ein Stammgast hier im Dividendendienstag. Er schreibt nämlich... er hätte da einen Themenvorschlag für den Dividendendienstag und das wäre im Prinzip Aktienrückkäufe. Ja? Also sprich, könnt ihr einmal eine Episode zum Thema Aktienrückkäufe als alternative Ausschüttungsform zur Dividende machen? Denn ich denke, dass viele nicht verstehen, was bei einem Aktienrückkauf passiert und dass es grundsätzlich einer Dividende mit sofortiger Reinvestition in Aktien des Unternehmens entspricht, allerdings ohne Steuern und Maklerkosten. Beziehungsweise ein Teilverkauf von Aktien eines Unternehmens, das Aktienrückkäufe macht, entspricht einer Dividendenausschüttung, in Anführungsstrichen. Also das heißt, wir werden uns heute das Thema Aktienrückkäufe anschauen. Es gibt viele Vor- und auch viele Nachteile. Also es ist nicht immer gut, je nach Kontext natürlich. Das wird so das heutige Thema, das die Community oder jemand aus der Community uns geschickt hat.
Ja, nicht wundern, ich schiebe hier gerade noch den Laptop rum, weil ich mich versuche, bei YouTube in die Mitte auszurichten.
Wirklich? aber auch ich machen hier.
Nee, lass mal jetzt, weil so bin ich jetzt optimal, glaube ich. Ich habe es jetzt mit YouTube abgecheckt. Ich gucke unseren Stream. So, ja genau, es geht um Aktienrückkäufe, im Prinzip ein spannendes Thema und klar, Aktienrückkauf ist erstmal, man versteht die beiden Wörter, Aktienrückkauf, also man kauft Aktien zurück, aber man kann natürlich schon mal darüber sprechen, was ist das im Detail und was ist das im Vergleich zu den Dividenden, weil man kann natürlich schon sagen, okay, es ist jetzt eine Gewinnbeteiligung, also eine Ausschüttung sozusagen, im weitesten Sinne an die Aktionäre. Und ich weiß nicht, soll ich jetzt direkt ins Thema einsteigen? Wir haben uns beide, glaube ich, unsere beiden Stichpunkte gemacht, um das Thema so ein bisschen aufzuarbeiten. Soll ich einfach mal loslegen?
Auf jeden Fall. Ich glaube, wir erklären am besten zuerst, was es ist, oder? Macht am meisten Sinn.
Auf jeden Fall. Dann können wir auch alle darüber diskutieren, ob das was bringt oder nicht.
Aber bevor wir starten...
Oder wofür wir sind.
Bevor wir starten, begrüßen wir erstmal alle Leute hier heute Abend, im Dividendienstag. Yes. Yeah. Sind viele Leute am Start, Jason Stone, Hiko, Tommy Opmax, Joker Grinish, Son of the Sun, also auch viele Stammgäste. Pink Leoli schaut auch mal wieder vorbei, Putzi Bernie, Fail Pirat, also ganz, ganz viele Leute. Hoffe, ihr habt einen schönen Abend, gemütliche Runde zum Thema Aktienrückkäufe und lasst gerne auch einen Daumen nach oben schon mal, bevor es richtig losgeht.
Da. Ja, habe ich auch schon da gelassen, den Daumen natürlich, das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Ich finde das auch immer so ein bisschen einschüchternd, manche Leute haben Stories davon gepostet, wie sie uns gucken auf dem mega großen Screen.
Auf dem Fernseher, oder?
Fernseher. das ist dann immer so, denke ich mir, bringt das meine Webcam?
Wer schaut auf dem Fernseher?
Wer schaut auf dem Fernseher und taugen unsere Webcams was? Erkennt man den Unterschied zwischen Thomas und mir? Weil ich glaube, du hast echt eine viel, viel hochwertigere Webcam. Aber das ist ja nicht das Thema. Wir wollen über Aktienrückkäufe erstmal sprechen hier. Ja. Was ist das, haben wir gesagt. Damit fangen wir an. Eine Aktiengesellschaft kauft eigene Aktien zurück. Und, also das ist ein Aktienrückkauf. Ja. Und sie tut das an der Börse. An der öffentlichen Börse. Das heißt, die hat jetzt dann irgendwie keine Preisvorteile oder so, sondern die muss sich in dem Fall bei Rückkäufen eben nach den Preisen richten, die an der Börse vorgegeben sind. So, und dann bedeutet ein Aktienrückkauf für Unternehmen im Prinzip, dass sie ihr freies Kapital dafür einsetzen, um ihre eigenen Unternehmensanteile zu verkaufen, die sie ja vorher, um ihre eigenen Unternehmensanteile zurückzukaufen, die sie ja vorher verkauft haben. Also es ist sozusagen, wenn die Aktien rausgegeben werden an die Börse, das ist sozusagen das Ganze zurück. Vorher haben die Leute die Aktien gekauft und sich Unternehmensanteile gekrallt vom Unternehmen. Jetzt holt sich das Unternehmen die Anteile wieder zurück. Und das bedeutet natürlich auch, dass das Unternehmen, ärmer dadurch wird, indem es das Geld dadurch auch wieder an die Aktionäre zurückgeht. Also beziehungsweise ärmer ist natürlich so ein, lässt sich diskutieren, weil es ist natürlich schon so, dass jetzt diese Aktien, die sie zurückkaufen, dann nicht zwangsläufig vernichtet sind. Ich glaube, auch das ist eine Möglichkeit, dass die Aktien dann, dass es die einfach nicht mehr gibt. Ja. Aber grundsätzlich ist es, glaube ich, erstmal so, dass sie erstmal nur nicht mehr im Streubesitz sind, sondern einfach Aktien im Besitz des Unternehmens selbst. Ja. Und das heißt im Prinzip, die Anzahl der Aktien im Streubesitz sinkt. Darauf gibt es dann natürlich keine Dividende mehr. Die können sich selbst dann keine Dividende zahlen. Ja. Und dann haben sie auch nicht mehr Stimmen auf der Hauptversammlung. Die Aktien zählen sozusagen nicht. Und optimalerweise machen die Unternehmen das eben, wenn sie zu viel Geld haben, ne? Und nicht wissen, was sie damit machen sollen, ähnlich wie bei den Dividenden, beziehungsweise auch nicht, ja, wenn es vielleicht nicht nötig ist, es zu investieren in, ja, vielleicht Expansion des Unternehmens oder so. Also,
ich denke aber, ja, noch wichtig zu erwähnen ist, man kann auch Fremdkapital aufheben, um Aktienrückkäufe zu machen. Das heißt, da ist es dann so ein zweischneidiges Schwert. Ja? Also das heißt, das muss nicht unbedingt heißen, dass es dann in dem Sinn seine Cash-Reserven für das zum Beispiel nutzt und einfach Fremdkapital, so einen Kredit in dem Sinn aufnimmt und dann eigene Aktien zurückkäuft aus verschiedenen Gründen. Ja? Das heißt, das Unternehmen kann sich bei so einer Aktion auch nochmal verschulden zusätzlich. Ja? Und das ist nicht immer von Vorteil, je nach Kontext, je nach Situation, je nach Unternehmen halt eben. Also das muss man auch so sehen. Darum, am Anfang haben wir schon erwähnt, Aktienrückkäufe sind nicht immer als ausschließlich positiv zu sehen. Es gibt positive Cases, aber auch eher vielleicht negative Cases oder solche Cases, wo man dann schauen muss, je nachdem wie dann auch die externe Marktlage läuft, kann es sich zu einem negativen, aber auch positiven Case entwickeln. Also das ist natürlich auch wichtig zu wissen. Also Aktienrückkäufe sind nicht immer gut, ja, oder je nachdem, was halt die Motivation dahinter ist.
Ja, genau. Und also das wäre dann sozusagen jetzt hier gerade der positive Case, wenn es dem Unternehmen wirklich gut geht und es einen Haufen Geld einfach hat und nicht weiß, wohin damit, wären Aktienrückkäufe eben eine Möglichkeit, den Aktionären auf diesem Wege was zurückzugeben. Ja. Ne? Eine Sache habe ich noch im Internet gefunden, die auch ganz interessant war, nämlich, dass sie die einfach auch brach liegen lassen, diese Anteile, um sie dann als Währung für eine mögliche Übernahme zu verwenden. Weil klar, ne, das hat man öfter schon mal gehört, so wie bezahlt das Unternehmen jetzt diese krasse Übernahme von Milliarden von Euros oder US-Dollar, wo man sich dann denkt, wo ist denn das Geld? Und die Lösung ist dann oft, dass ein Teil in Aktien bezahlt wird. Ja, ja. Das können dann eben eigene Aktien sein, die man zurückgekauft hat.
Ich weiß gar nicht, wie wir anfangen wollen. Es gibt da so viel zu diesem Thema. Also wir haben jetzt einmal grundsätzlich erklärt, was Aktienrückkäufe sind. Und du hast auch vorhin sehr gut betont, also in dem Moment, wo halt Aktienrückkäufe dann wirklich auch passieren, ist es so, dass die vom freien Markt verschwinden. Was allerdings mit diesen Aktien gemacht wird, liegt dann beim Unternehmen. Und da gibt es dann viele Szenarien und Cases, die dann auch möglich sind. Also da gibt es dann nicht nur eine Möglichkeit, was halt mit diesen Aktien gemacht werden kann. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Beispiele. Ich gucke jetzt hier mal meine Liste gerade mal ganz kurz an, was wir hier alles haben. Also zum einen kann es natürlich sein, dass in dem Sinn, sie das verwenden, um das, oder insgesamt die Aktien zu reduzieren. Das heißt, sie kaufen vielleicht 5% der ausstehenden Aktien zurück. Und diese werden dann in Anführungsstrichen in dem Sinn vernichtet. Ja? Und das heißt, es sind weniger Aktien im Umlauf, ergo die Gewinne, die das Unternehmen macht, verteilen sich auf nur noch 95% der Aktien, die halt draußen sind. Das heißt, du hast einen besseren KGV, du hast eine Dividendenerhöhung in dem Sinn, in Anführungsstrichen pro Aktie, auch wenn das Unternehmen immer noch das gleiche ist. Und das kann ein positiver Effekt sein für die Aktionäre, die immer noch dabei sind, weil halt einfach weniger Anteile am freien Markt verfügbar sind oder halt noch existieren. Aber was halt natürlich auch gemacht werden kann, und das bleibt dem Unternehmen natürlich auch frei, da gibt es viele Möglichkeiten. Es kann diese Aktien nutzen und den Mitarbeitern auch auszahlen oder geben. Das ist auch eine Möglichkeit. Dann ist es aber immer noch so, dass diese Aktien im Umlauf sind, in Anführungsstrichen, aber halt nicht mehr über also die offene Börse, die halt direkt den Mitarbeitern gegeben werden. Ja. Da werden die dann aber nicht sozusagen zerstört und das heißt, auch die Mitarbeiter bekommen noch fleißig Dividende in diesem Fall. Ja.
Das ist auch ein wichtiger Punkt. Möglichkeit natürlich, die Aktien dann trotzdem so ein bisschen mehr an sich zu binden, ja. Ne, wenn man als Unternehmen jetzt Mitarbeiteraktien vergibt. Ja. Ganz einfach, weil die natürlich dann bestimmte Regeln auferlegt bekommen. Ne? Dann kannst du dich zum Beispiel entscheiden, jetzt hier so und so viele Aktien für einen halben Preis und dann oder das Doppelte und dafür verpflichtest du dich dann, die so und so lange zu halten. Das sind durchaus Möglichkeiten. Ja. Genauso ist es im Prinzip. Also die Vorteile, die sich für die Aktionäre dadurch ergeben, eben, beziehungsweise die Folgen eines solchen Aktienrückkaufs sind dann eben, wie du gerade schon gesagt hast, dass die einzelne Aktie natürlich mehr wert wird. Mhm. Ganz einfach erklärbar, weil die Stückzahl sinkt. Mhm. Ne? Das haben wir in der Schule gelernt, so Angebot, Nachfrage im Prinzip. Man verknappt hier auch so ein bisschen das Angebot. Dadurch kann der Preis steigen. Es gibt weniger Aktien, dadurch steigt der Aktienkurs langfristig. Muss er eigentlich, weil der Gewinn pro Aktie ja auch steigt. Ne? Und die Dividende pro Aktie dann im Prinzip auch, weil wenn ich vorher zum Beispiel 50 Euro an zwei Leute oder nee, sagen wir, ich habe 100 Euro an drei Leute verteilt, dann waren das 33,33 Euro pro Person. Und wenn ich das dann nur noch an zwei Personen verteile, haben die 50 Euro pro Person. Ja. So ist dann im Prinzip die einfache Rechnung und weshalb dann auch die Dividende natürlich steigen kann.
Es gibt auch noch einen weiteren Punkt, was ich durchaus auch interessant finde, nämlich auch die Gesellschaftsstruktur wird verändert. Dadurch, dass Aktien zurückgekauft werden, ist es natürlich auch so, dass in der Regel auch weniger Aktionäre da sind. Und wenn das regelmäßig passiert, also regelmäßige Rückkäufe, ich sage jetzt mal über ein Jahrzehnt oder so, verringert sich auch immer mehr und mehr die Anteile im Streubesitz oder insgesamt die Struktur und mit der Zeit theoretisch, ja, das ist dann auch wieder vielleicht auch eher für kleinere Unternehmen der Fall, kann es dann auch sein, dass man da langsam aber sicher dann privatisiert längerfristig. Das ist dann auch eine Möglichkeit. Ja. Ich sage jetzt mal größeren Unternehmen eher unwahrscheinlich, weil das zu riesige Unternehmen sind. Aber Aktienrückkäufe sind ja nicht ausschließlich für große Unternehmen vorbehalten. Also das heißt, das kann auf jeden Fall auch noch so ein längerfristiger Effekt sein, wenn da auch regelmäßige Aktienrückkäufe passieren und keine Kapitalerhöhung mehr passieren oder nicht mehr neue Aktien halt eben rausgegeben werden. Also das kann man auch vielleicht im Hinterkopf behalten. Das ist ähnlich so wie mit Lind und Sprüngli, mit der großen Aktie. Da wird bewusst gewollt, nicht gesplittet, damit man auch ein bestimmtes, ich sage mal, Milieu von Aktionären halt entsprechend halt hat. Da hast du halt nicht jemanden, der, ich sage mal, kein Vermögen hat, sondern der muss halt Minimum 80.000, 90.000 mal flüssig haben, um das einfach in eine einzige Aktie zu stecken. Das heißt, du begrenzt dich da schon mal sehr, wen du da überhaupt als Aktionär haben kannst, der an die Generalversammlung gehen kann und überhaupt abstimmen kann. Ja, also das heißt, das sind natürlich auch alles wichtige Sachen, die da dann auch Einflüsse drauf haben können, diese Aktienrückkäufe längerfristig.
Weißt du, was ich mich gerade gefragt habe? Es gibt doch immer mehr auch Aktiensparpläne, beziehungsweise also bezüglich hier Lind und Sprüngli. Gibt es vielleicht auch einen Aktiensparplan auf Lind und Sprüngli mittlerweile? Nee. Das wäre echt mal interessant zu gucken, nee, oder?
Aber ich glaube nicht.
Ich kann mir vorstellen, dass sie das.
Ich glaube, es gibt auf keine Schweizer Aktien aktuell Sparpläne, glaube ich. Also ich glaube, okay, es gibt krass. Aktuell nicht.
Ja. Krass. Aber ja, das, was du angesprochen hast, aber, ist im Prinzip auch Squeeze. Ne? Das ist so Squeeze-Outs. Wenn du dann komplett alle Aktien kaufst oder zurückkaufst, dann kannst du die Aktionäre natürlich auch so ein bisschen... Aber, irgendwann hast du dann so viel angesammelt, dass du den Rest dann auch noch outsqueezen kannst.
Aber über anteilige Aktien bringt es insofern nichts, weil solange man nicht eine Aktie hat, hat man auch kein Stimmrecht. Dann hat in diesem Fall deine Bank halt das Stimmrecht oder der Verwahrer. Das heißt, das ist dann so oder so, wenn du wirklich wenn es um Stimmrecht geht und du an die Generalversammlung willst, dann bringt dir leider Gottes dann auch nicht 0,05% einer großen Lind-Aktie was, sondern du musst halt Minimum eine gesamte drin haben, weil das funktioniert. Du kannst ja dann nicht so viele, weil dann hätten vielleicht auf 100 Leute verteilt halt jeder halt 0,01 von der Lind-Aktie von der großen, und das macht halt dann, das funktioniert halt nicht. Also das heißt, man müsste so oder so eine ganze haben, um überhaupt irgendwie Mitspracherecht zu haben.
Vielleicht will ich ja gar nicht mitsprechen, sondern vielleicht will ich einfach nur einen Teil von Lind und Sprüngli haben.
Du willst halt den Koffer haben und da musst du halt mitsprechen
können. Ja, dann, genau, okay. Ja, das verstehe ich natürlich, klar. Dann muss ich mitsprechen können. Ja,
für den Koffer.
Aber vielleicht auch so ein Punkt, weshalb das niemand anbietet, weil da geht die Bank natürlich auch ein entsprechendes Risiko ein, weil die muss ja eine ganze kaufen, erstmal für 90, für 70, 80, 90k und dann an die einzelnen Aktionäre verteilen. Und wenn die alle nur 10-Euro-Stücke kaufen, dann sitzt die auf 95% von so einer Aktie. Weißt du, das ist dann natürlich so ein Risiko, weshalb die dann sagen, nee, also das ist uns zu hoch. Ja, wir kaufen gerne eine Berkshire Hathaway gerade noch so. Nee, die ist auch noch teurer, die A. Das laber ich für ein
200.000 Schick. Irgendwas. Oder 300.000. Ja.
Irgendeine andere günstigere Aktie. Ich will mir eine günstigere Aktie überlegen. Mir fällt eine der teuersten
Aktien. Das ist sogar mitunter die teuerste, glaube ich. Berkshire ist die teuerste, also die Berkshire A.
Ja, genau.
Die B ist nicht so teuer. Die ist so $220 oder so.
Ja, genau. Also nehmen wir eine Berkshire B, ja. da ist das Risiko nicht so groß. Da kauft der Broker auch mal gerne ein paar Stück, um in der Hinterhand die zu haben und dann. Ja. Kleine Stücke an die Aktionäre verteilen zu können in Form von Aktiensparplänen. Aber ja, das ist ein interessantes Feld, weil ich meine, solche Aktienrückkäufe können natürlich auch die Unternehmen davor beschützen, übernommen zu werden. Jetzt feindliche Übernahme durch Aktienkäufe. Es gibt ja so Investoren, Aktivisten-Investoren oder wie nennt man die, die dann sich das Unternehmen einverleiben, vielleicht ohne, dass man es jetzt direkt so gemerkt hat. Wenn du dann eben als Unternehmen einen entsprechenden Anteil auch besitzt, dann kann sowas nicht passieren. Dass dann schwuppdiwupp, weißt du, was passiert, ne? Musst du dir überlegen, du gründest eine AG und jemand anderes könnte nach und nach immer mehr Anteile kaufen, bis er irgendwann 90-95% hat. Und dann sagt er so, Thomas, deine AG gehört jetzt mir. Hast du es gemerkt? In Kürze und schmerzlos, oder? Sowas
also da habe ich schon
echt gedacht. Also da muss man drauf gefasst sein, glaube ich, wenn man eine AG hat, dass das Risiko besteht.
Wenn du an der Börse bist, sonst nicht. Also du musst schon an einem gehandelten Platz sein.
Genau. Sonst, du hast übrigens, erzähl doch mal kurz, weil ich muss gerade an dich denken, du hast jetzt auch eine AG gegründet, habe ich da irgendwas
Ja, morgen gesehen? Ist die Gründung. Also morgen ist die Gründung. Oh. Also ich habe schon alles krass, ready.
Oder? Leute.
Aber da kann man nicht rein investieren und es sind dann 100 Aktien zu 1.000 Franken, weil du brauchst ja 100.000 Franken Startkapital und das ist dann zu, also 100 Anteilen a 1.000 Franken oder 1.000 zu 100, krass. Ich weiß es gar nicht, eins von beiden auf jeden Fall. Und also,
gebt euch das mal, Leute.
Also da ist es natürlich so, wenn man sich das so überlegt, klar, das ist nicht an der Börse gehandelt, aber wenn ich jetzt zum Beispiel diese Anteile verkaufen will, dann könnte ich dir jetzt zum Beispiel in 2-3 Jahren, wenn es noch besser läuft, dir dann bestimmte Aktien zu einem bestimmten Preis, den wir gemeinsam ausmachen würden, verkaufen. Ja. Aber das ist dann so ein bisschen, das ist dann wirklich schwer zu sagen. Da kann ich dann sagen, ich will 1.000 pro Aktie jetzt nach 2-3 Jahren, weil es so gut läuft. Und du sagst, ich zahle aber nur 700 und dann trifft man sich bei 800 oder so. Ja, das ist dann wirklich so ein Verhandeln, weil du halt da nur zwei Parteien hast. Der eine will kaufen oder sich beteiligen und der andere will verkaufen. Natürlich kannst du auch Kapitalerhöhung, also du kannst dann auch andere Dinge machen, aber jetzt einfach so mal als Basic, ich könnte dann einen Teil dieser Aktien verkaufen und dann kann ich auch sagen, ja, Dividende ausschütten und so weiter. Und natürlich kann man dann auch verschiedene Aktien machen, so dass man eigentlich immer das Mehrheitsstimmrecht hat und nur Aktien verkauft, die kein Stimmrecht haben. Und das Ding ist ja, man muss dafür nicht börsennotiert sein, um solche Geschichten zu machen, weil es gibt ja auch viele Inhaberstrukturen, die völlig privat sind, ja, die du nicht einfach handeln kannst an der Börse, wo du dich nicht einfach beteiligen kannst, sondern nur, wenn du diese Person kennst, einen Draht dazu hast und Kapital hast und sagst, hey, ich würde mich gerne bei eurem Unternehmen beteiligen, können wir da was machen? Und dann heißt es ja oder nein. Ja? Und das ist durchaus eigentlich sehr interessant, wenn man das auch mal so von dieser privateren Seite anschaut, weil es ja doch schon sehr viele private Unternehmungen tatsächlich gibt, die natürlich auch alles AGs sind oder Äquivalente halt in anderen Ländern.
Ja, das finde ich ein interessanter Punkt, weil ich sehe manchmal, sehe ich tatsächlich halt auch AGs, ne? Also auf Schildern, wenn man durch die Stadt fährt und so, und dann denkt man so, ach, okay, das ist eine AG, alles klar, gucke ich mal, wie viel so eine Aktie kostet, und dann sieht man davon aber nichts, ne? Jetzt genauso wie mit der Deutschen Bahn AG. Da findest du auch nichts an irgendeiner Börse, weil es auch so privat halt gehandelt wird, weil es 100% dem Staat gehört, glaube ich. Und das ist natürlich dann auf der einen Seite, also ich finde es teilweise dann auch schon schade, weil ich hätte gerne mal gewusst, so wie ist denn die Bilanz der Bahn, hätte ich gerne so beim Aktienfinder das dann einfach eingegeben, aber so muss ich dann wahrscheinlich auf die, ich weiß nicht, ob die es trotzdem öffentlich machen, ne, ihre Bilanz, dass man da mal reingucken kann, wie da so gewirtschaftet wird, jetzt bei so Aktien-Screenern oder so findet man das halt nicht, ne?
Wir haben jetzt da viel über Vorteile gesprochen oder gute Dinge, die passieren können bei Aktienrückkäufen. Gibt aber auch ein paar Nachteile, ja? Und es geht so ähnlich zurück wie auch bei der Dividende natürlich. Es ist nicht wirklich ein wirtschaftlicher Mehrwert für das Unternehmen selber. Weil wenn das Unternehmen Dividende ausschüttet, genauso wie auch wenn es Aktien zurückkäuft, passiert da nicht wirklich viel. Es könnte dasselbe Geld auch für Forschung, für Investitionen oder für andere Dinge im Business ausgeben, aber es entscheidet sich dazu, mit dem Geld etwas zu machen, das dem Aktionär sozusagen Geld in die Tasche bringt schlussendlich. Ja, entweder in Form von Dividende oder Aktienrückkäufe in diesem Fall, wo dann sehr, sehr oft die einzelnen Anteile der übrig bleibenden Aktionäre sozusagen optisch mehr Wert gewinnen, weil sozusagen weniger im Umlauf ist. Ja, das heißt, es hat nicht wirklich einen wirtschaftlichen Effekt, also einen realwirtschaftlichen Effekt auf das Unternehmen, genau wie auch die Dividende, weil wenn Dividende ausgeschüttet wird, ist das Geld weg für das Unternehmen. Ja, also das in der Hinsicht sind Aktienrückkäufe und ich sag mal Dividenden beides das Gleiche. Und ja, auch Dividenden können von Fremdkapital finanziert werden, genauso wie eben auch Aktienrückkäufe, hat noch vorhin jemand geschrieben, habe ich kurz gelesen. Also das ist bei beidem also eine Möglichkeit. Ich glaube, Coca-Cola hat das auch schon gemacht.
Beides macht für mich nur bedingt wirklich wenig Sinn. Also klar, jetzt Coca-Cola, da drücke ich so ein bisschen ein Auge zu, weil die haben schon lange Erfahrung und ich vertraue so ein bisschen drauf, dass die das schon, dass die da Ahnung von haben. Aber grundsätzlich ist es eigentlich nicht gut. Also verstehe ich es, unterstütze ich es eigentlich weniger, wenn Anleihen aufgenommen werden oder Kredite aufgenommen werden, um davon die eigenen Aktien zurückzukaufen, um dann den Aktienkurs weiter hochzutreiben. Das ist dann halt so wirklich wischiwaschi, ne? Aber mir fällt gerade was ein, was ich vergessen habe, also wenn ich deine Kopfbedeckung sehe, ich bin in 2 Sekunden wieder da. Ich wollte mir nämlich auch heute einen
Weihnachtshut
anziehen. Okay. Ja, ich habe einen Weihnachtshut, Mann.
Sehr nice. In der Zeit beantworte ich mal ganz kurz noch die Frage, wieso ich nicht weiß, ob es 100 zu 1000 oder 1000 zu 100 sind, weil ich einfach keine Fax drauf gebe. Das ist alles outgesourced. Ja? Also ich gründe doch die Unternehmen nicht selber, ich bin doch nicht hohl oder so. Ja? Da wäre ich Wochen dran, das Ganze zu recherchieren. Ich bin doch nicht blöd. Ich zahle da ein paar tausend Franken und das wird gemacht und dann ist das für mich ein Aufwand von wenigen Minuten. Ah, Merry Christmas hier, der Jazz Merry Christmas Hut. Let's go.
Das muss ich eigentlich so machen, wa?
Weil ich habe mir so überlegt, Dividendendienstag im ganzen Dezember hier ist der Yeti am Start. Kannst du ja mit dem Mann, Jazz Merry Christmas Hut am Start sein.
Ja, ich bin mit dem Jazz Merry Christmas Hut am Start.
Und dann noch eine Frage zu GmbH. Du musst bei GmbH und AG jeweils die 100.000 oder die 20.000 in der Schweiz zumindest auf ein Sperrkonto bereits überweisen. Und erst mit der Bestätigung sozusagen dieses Sperrkontos kannst du dann die AG oder GmbH gründen. Und dann musst du nachweisen, dass sie gegründet worden ist bei der Bank. Und dann wird das Geld wieder freigegeben und ist wieder liquide. Also da hast du dann kurzfristig für ein paar Wochen, verlierst du diese Liquidität von den 100 respektive 20.000.
Ja. Mhm. Ich war jetzt nicht komplett dabei, aber es ist ja erstmal so, wenn ich meine Aktien, wenn die vergeben werden, dann ist es ja erstmal eine Liquiditätsbeschaffung auch für das Unternehmen, das Geld fließt.
Nee, also es ging jetzt nur um die Gründung, so. Wenn du jetzt eine eigene AG gründest oder eine eigene GmbH. Das Geld muss dann hinterlegt sein auf so einem Sperrkonto. Also du musst es halt schon bereits sozusagen gefroren haben bis zur Gründung, Bestätigung, und dann wird das sozusagen freigegeben auf den Namen deiner Firma. Ja. Mhm. Also bei beidem, AG und GmbH. Aber kommen wir noch mal zu den Nachteilen. Es gibt noch ein paar Nachteile bei Aktienrückkäufe. Vielleicht hast du da auch noch eine Ergänzung. Und zwar, und das ist so ein bisschen tricky, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das finde ich dann schon so ein bisschen, bei Dividenden hast du das vielleicht weniger, aber es ist ja sehr oft so, dass der Bonus von Vorständen und Managern und Co. sehr oft auch mit dem Aktienkurs des Unternehmens zusammenhängen. Ja? Und Aktienrückkäufe sind eine optische Verbesserung des Unternehmens. Bessere Dividendenrendite, besseres KGV, besserer Kurs, weil weniger im Umlauf ist, obwohl es wirtschaftlich neutral gewesen ist. Bei der Dividende ist das ja nicht so, aber bei Aktienrückkäufen eben schon. Und das kann natürlich dann in die Karten für diesen Bonus für Vorstände halt spielen, weil halt der Aktienkurs so gut performt ist. Aber kann ja auch logisch sein, weil halt einfach weniger Aktien im Umlauf sind. Das ist auf jeden Fall einer der Nachteile, die da auch passieren können. Hast du da noch ein paar Nachteile?
Ich dachte nur so gerade, ja, das ist definitiv ein wichtiger Nachteil, den man unbedingt betonen muss. Und ich glaube, dass deswegen ist es so wichtig, sich die wirtschaftliche Situation des Unternehmens wirklich anzuschauen und nicht nur auf den Aktienkurs. Und zu schauen, wie ist denn auch die Umsatzsituation, wie steigen denn die Gewinne und wie steigen die Gewinne denn auch unabhängig von den Aktienrückkäufen denn jetzt pro Aktie, ne? Weil du hast ja auch gesagt, wenn Aktien zurückgekauft werden, dann steigen die Gewinne pro Aktie, so das ist das, was dann schöner aussieht und die Augenwischerei betreibt. Wirklich, das ist ein Punkt, nicht zu unterschätzen. Ich konnte es jetzt bei nur wirklich wenigen Unternehmen ist mir das aufgefallen, dass das einen wirklich sehr, sehr großen Einfluss dann mal hatte auf die Gewinne. Aber glücklicherweise hält sich das doch oft in Grenzen und man kann sagen, okay, hier findet ein Aktienrückkaufprogramm statt, das hat aber nicht allzu große Auswirkungen. Okay. Was dann auch wiederum ganz gut ist. Gibt es noch einen Nachteil? Ich weiß nicht, vielleicht, also mir fällt noch so ein bisschen die steuerliche Situation gerade ein. Das betrifft, weiß ich nicht, uns Deutsche vielleicht. Wie versteuert ihr nochmal die Dividenden? Weil ich meine,
mit der Einkommensteuer. Grundsätzlich mit der Einkommensteuer.
Und Kursgewinne bei euch gar nicht, ne?
Ja, in der Regel nicht, ja. Wenn du nicht als gewerblicher Händler giltst, dann nicht, nein. Dann nur Vermögensteuer und diesen Promillebereich.
Okay, ja, also da seid ihr auf jeden Fall noch mal besser gestellt. Aber für jetzt uns in Deutschland oder die aus Deutschland zu gucken, ist es natürlich auch also wichtig, diesen Unterschied einfach zu kennen. Wenn wir jetzt noch mal auf Dividenden versus Aktienrückkäufe gehen, dass du Dividenden natürlich immer direkt komplett versteuerst. Ne? Mhm. Mit der Abgeltungssteuer, die hier 25% plus Kirche plus Soli und dann um die 27% kannst du dann abziehen, immer von den Dividenden insgesamt. Lässt sich dann natürlich mit der Quellensteuer von der anderen Länder, wenn die Dividende jetzt aus dem Ausland kommt, verrechnen, wenn es da ein ordentliches Doppelbesteuerungsabkommen gibt. Aber Dividenden immer diese circa 27%. Ja. Das ist natürlich anders bei Aktienrückkäufen, weil hier
Hast du eigentlich Kursgewinne?
Steigt im hier hast du die Kursgewinne, hier steigt langfristig einfach der Kurs und Kursgewinne werden hier anders versteuert. Die werden erst versteuert, wenn du eine Aktie verkaufst. Ja. Und das sorgt natürlich dafür, dass die Steuer erstmal verschoben wird. Und je nachdem, wann du die Aktie verkaufst, bis ins Unermessliche, was natürlich erstmal auch Vorteile hat, klar. Was aber auch, weiß ich nicht, ich sehe dann auch immer so ein bisschen den Nachteil darin, weil du musst ja dann immer bedenken, okay, egal wie stark die Aktie jetzt steigt, du bist auf jeden Fall am Ende, musst du berücksichtigen, dass diese 27% weg sind. Von dem Wert. Und bei Dividenden ist es eben so, dass es durchaus besonders jetzt für Anfänger oder also für Leute, die anfangen oder mit wenig Kapital noch unterwegs sind, dass es sich für die anfangs lohnt, auf jeden Fall die Dividenden einzusacken. Jetzt nochmal, um hier ein Plädoyer auch für Dividenden nochmal zu halten, weil wir ja hier den Steuerfreibetrag von 801 Euro beziehungsweise 1602 Euro für Verheiratete haben. Und das heißt also, wenn du dann schon Kapitalerträge direkt in Form von Dividenden versteuerst, sparst du, wenn du unter diesen 801 Euro bist. Ne? Ja. Das wirkt sich natürlich, also das ist nur für wirklich Leute interessant, die noch starten gerade, weil das ist nicht viel, viel Ersparnis, wovon wir hier sprechen. Hier 25% von 801 sind jetzt diese 200 Euro. Ne? Ja. Oder wenn du das Doppelte nimmst, sind das halt 400 Euro, wenn du jetzt als Ehepaar unterwegs bist. Das wird dann in anderen Höhen, wenn du mit einer Million oder so an der Börse hantierst, irgendwann hoffentlich im Alter, spielen diese 200 oder 400 Euro keine Rolle mehr. Ja. Aber das ist so ein kleiner Steuervorteil, den man dadurch erringen kann, dass man eben schon ja, Kapitaleinnahmen auch schon vorher versteuert, ne? Also abgilt.
Also auch rein.
Wie ist dieses
Wert? Also rein steuerlich wäre es hier in der Schweiz deutlich besser, Aktienrückkäufe zu haben statt Dividenden. Weil dann würdest du keine Steuern drauf zahlen als Privatperson.
Definitiv.
In der Regel.
Ja.
Ja. Ja. Aber, und das ist auch wieder so ein Punkt, das muss man auch verstehen. Und das ist halt bei Dividenden, du setzt bei Dividenden auch immer aufs heutige Steuergesetz, aufs heutige Steuersystem. Wenn du aber in 50 Jahren mal verkaufst, also ich würde meine Hand nicht ins Feuer legen, dass auch in der Schweiz in 50 Jahren noch dasselbe Steuersystem herrscht und in Deutschland vor allem erst recht nicht. Ja. Und das ist halt dann so ein Punkt, der wird dann auch oftmals außer Acht gelassen. Das heißt, man nimmt so dieses Steuergesetz als Konstante an, was über die nächsten 100 Jahre noch so bestehen wird und sich nicht ändert. Und wenn sich da mal was ändert und sich da radikal was ändert, dann guckt man halt in die Röhre allenfalls, wenn man dann veräußern muss oder möchte. Ja? Das heißt, das ist auch noch so ein Risiko, was man dadurch dann allenfalls halt eben auch hat, wenn man das, weil irgendwann kann es ja sein, dass die Schweiz Kursgewinne auch versteuert. Ja, könnte ja sein. Und das ist dann auf jeden Fall auch so ein Punkt, wo man nicht in die Zukunft schauen kann und niemand weiß, ja, wie das ist. Und nein, es gibt hier keinen Freibetrag. Wird schon ab dem ersten Euro versteuert übers Einkommen.
Dafür einfach deutlich weniger Prozent.
Ja, kommt auf dein Einkommen drauf an. Also ich habe aktuell, also es ist ja auf den persönlichen Steuersatz. Also ich bin jetzt bei...
Nee, ich meine jetzt auch die wenn du mit Aktien rückkäufen, dachte ich jetzt halt.
Ach so, ne, ja dann sowieso. Dann ist ja egal, dann zahlst du ja eh keine Steuer. Aber wenn du jetzt zum Beispiel also normale Dividenden halt hast, dann kommt das sehr auf dein Einkommen drauf an, weil es ist ja progressiv. Und da kann es dann halt sein, dass du unter Umständen, also ich bin zum Beispiel in der höchsten Steuerklasse, also ab einem bestimmten Einkommen, alles Geld, was du darüber verdienst, wird halt mit dem höchsten Steuersatz versteuert. Und bei mir ist das zum Beispiel knapp, also 31% oder 32%, weil ich so viel Geld verdiene, also als Privatperson. Das heißt, ungefähr ein Drittel ist dann halt weg an Steuern effektiv. Alles halt über diesen Betrag, ist ja progressiv. Und aber dafür muss man dann schon auch sehr viel verdienen. Und darum ist es auch nicht so ein großes Problem in meinen
Augen. Schaffst du, Sparkajude. Du schaffst also das schon ist den so, höchsten Steuersatz, kein Zweifel.
Ja, also so als Vergleich, Ich glaube, in Deutschland ist es so 60.000 Euro oder so. Dann bist du schon fast im höchsten Steuersatz, so plus minus. Mhm. Und hier in der Schweiz, je nach Kanton, reden wir von einer 250.000 bis 350.000, dass du in den höchsten Steuersatz kommst. Und alles, was halt darüber ist, wird halt diesen höheren Steuersatz sozusagen versteuert. Und das ist halt auch so ein Punkt, wo man halt verstehen muss, so hier in der Schweiz kannst du deutlich, also zum Beispiel, wenn du 60.000 hier verdienst in der Schweiz, da hast du je nach Kanton so 7% oder so, 8%, vielleicht 10%, wenn es hochkommt. Das ist halt Peanuts im Vergleich, wenn wir jetzt Deutschland nehmen. Darum ist es schon sehr wichtig zu verstehen, dass in der Schweiz nicht jeder 10% Steuern zahlt, sondern je mehr du halt verdienst, umso mehr zahlst du dann auch entsprechend.
Ja, in Deutschland bist du mit mindestens mal 30%. Ist so, also zumindest meine Gedankenstütze, was ich auf jeden Fall jetzt als sozusagen Kleinverdiener schon mir jeden, also von jeder Einnahme im Prinzip zurücklege, automatisch. Da gibt es ja schon sehr, sehr schlaue Konten, die machen das von selbst. Und da merke ich dann auch nicht viel, ja. Das ist dann für mich so, gerade als würde ich jetzt angestellt sein und bekomme das Einkommen. Ja. Und sehe dann nur, wenn ich ganz genau hinschaue, sehe ich dann, auf dem Konto ist aber ganz schön viel Geld drauf. Ach, schade, ist leider alles nicht so direkt für mich. Vielleicht, wenn der Steuerberater ordentlich seine Arbeit ordentlich macht, dann kriege ich davon ordentlich einen Batzen wieder, hoffentlich. Aber erstmal muss man so tun, als wäre das weg, ja.
Was haben wir denn noch? Aber was noch vielleicht interessant ist, weil wir vorhin auch über private AGs gesprochen haben oder GmbHs, Dividenden von Unternehmen, die man, glaube ich, zu mehr als 50% besitzt, wenn man Mehrheitsanteil oder Anteilseigner ist, werden nochmal gesondert besteuert. Ich glaube, wo es etwas nie, also wo es besser besteuert wird als bei normalen Dividenden, wo man nicht mehr als 50% der Anteile besitzt. Das ist dann sowas vor allem für Unternehmer relevant oder für Leute, die halt eben Familienunternehmen haben und ihnen das halt zum Großteil oder komplett gehört, dass man da noch Spielereien machen kann. Ja. Genau. So, was haben wir denn noch? Andreas Tatariso haut raus, ich zahle 31% Steuersatz, weil ich so arm bin, okay?
Ja.
Ist das so der Minimumsteuersatz in Deutschland oder wie? 31%?
Ich gehe davon aus, ich mache es ja wie du, ich lasse es vom Steuerberater machen und 30% ist so die Zahl, die geraten wird, auf jeden Fall zurückzulegen. Dafür.
Das ist so bei mir das Maximum.
Tja, siehst du, so unterschiedlich ist
Holy
das.
Holy shit. Also it's no joke.
Aber man muss auch sagen, wir haben hier auch einen Steuerfreibetrag für Einkommen, also wenn für deine freiberufliche beziehungsweise selbstständige Arbeit. Ach, da fragst du mich was, das kann ich dir leider nicht sagen, vielleicht also, jemand im Chat oder so.
Vielleicht weiß jemand im Chat, genau, würde mich auch interessieren.
Ja.
In der Schweiz weiß ich es, da sind irgendwie 2.000 oder 2.400 Franken, glaube ich.
Ich glaube, es sind 17.000 oder so.
Ach krass, das ist steuerfrei.
500. Ich glaube, das ist dann steuerfrei, aber nagel mich jetzt nicht fest.
Wir sind ja keine Steuerberater, wir sind keine Profis.
Nee, wir sind keine Steuerberater, Leute. Also vielleicht.
Ich meine, schaut euch mal die Mützen an hier. Wir sind hier nicht wirklich ernstzunehmend, ja. Vor eigene Gefahr.
Wir sind hier nicht ernstzunehmend, ey.
Ja. Hat hier jemand vorhin geschrieben, wegen meiner Mütze, dem Yeti.
Tja, du machst, was du willst einfach, ne? Und entweder die Leute mögen es oder nicht. Und dann gucken sie zu oder entweder auch nicht.
Wir schreiben ein paar um die 10.000, für Kleingewerbe meine ich 12.000 Euro pro, also es wird wahrscheinlich so irgendwas in dem Bereich sein, wahrscheinlich.
Ah ja, Guck mal hier, 9.500, 9.400, Ehe doppelt, okay, ja doch.
Ah, nicht schlecht.
Doch, ich glaube, ich erinnere mich wieder und schieße auch mehr auf diese 9.000 Apps.
Auf Instagram?
Da würde ich eher drauf wetten, ja.
Auf Instagram schreibt, Crispin Bischoff bis 12.000 im Jahr steuerfrei in der Schweiz. Ah, wusste ich gar nicht.
In der Schweiz.
Sogar noch mehr.
Okay.
Also wenn das stimmt.
Also guck mal, 12.000 in der Schweiz und 9,5.000 in Deutschland.
Steuerfreibetrag Schweiz. Ich google das nur ganz kurz, dass wir die hier auch wirklich die korrekte Sachen haben. Steuerfreies Mindesteinkommen also ist kantonal geregelt, meine Güte. Und dann, also du hast dann auf die Kantonsteuer, hast du da verschiedene Beträge. Zürich ist zum Beispiel nur 6.200 Franken. Und dann ist auch bei der Bundessteuer das Minimum überall 13.600 Franken. Also es kommt dann auf die Steuer drauf an. Also die Bundessteuer ist egal, in welchem Kanton du lebst, und dann auf die kantonale Steuer noch. Das heißt, in der in Zürich ist es sogar deutlich weniger als zum Beispiel in anderen Kantonen. Zum Beispiel diese, das ist halt sehr unterschiedlich, weil wir halt noch so ein bisschen hier, jeder Kanton hat noch seine eigenen Gesetze und Regeln, hat steuerlich sowie auch normal. Ja, also auch gut zu wissen hier.
Und guck mal, Happy Ghoul, schreibst du jetzt für die Deutschen das 17.500
Umsatzsteuerfrei. Das ist Mehrwertsteuer.
Umsatzsteuerfrei für Kleingewerbe, ja.
Okay, aber da sind wir natürlich.
Genau. Also solange musst du halt keine 16, Umsatzsteuer zahlen. Ja.
Also bei uns ist es ab 100.000. Das ist nochmal eine ganz andere. Okay. Und es ist nur 7,7% bei uns.
Ja, gut, brauchen wir nicht uns betteln.
Ja, also von der Kopfsteuer redet ja niemand, Theodor. Die 24 Franken zahlt einfach jeder. Zum Beispiel im Kanton Zürich. Also wir reden halt effektiv von der Besteuerung des Einkommens und nicht von dieser Personalsteuer oder Kopfsteuer, die man so oder so zahlt. Also, selbst wenn du kein Einkommen verdienst, diese 24 Franken, die zahlst du halt trotzdem. Die ist halt einfach, weil du hier lebst und einfach da vor dich hin vegetierst.
Ja. Personalsteuer von 24 Franken. Okay.
Ja, nennt sich auch Kopfsteuer.
Okay, interessant. Ja. Ich meine, bei uns gibt es auch sowas, was jeder grundsätzlich zahlt, und das ist die GEZ. Also.
Ja, das ist ja ein
Rundfunkbeitrag.
Genau, Rundfunk, ja.
Aber es gibt jetzt keine Personalsteuer hier.
Was ich hier nochmal ganz kurz auch nochmal erwähnen möchte, damit das auch ganz klar ist, Dividenden, ja, auf Dividenden und Zinsen werden keine AHV, in der Regel keine AHV drauf. Da zahlt man keine AHV drauf. Also das heißt, wenn ich jetzt 1.000 Franken Dividenden zusätzlich verdiene hier zu meinem normalen anderen Einkommen, zahle ich auf diese 1.000 Franken, die ich durch Dividenden eingenommen habe, auf jeden Fall keine AHV. Die AHV und diese Sozialbeiträge, das ist halt die Altersvorsorge, Invalidenrente und so weiter.
Ja. Also das ist auch in Deutschland so. Also hier zahlst du halt nur wirklich die Abgeltungssteuer plus Kirche plus Soli. Aber da ist dann auch keine Krankenversicherung oder das würde die dann, wenn du später, wenn du dann ordentlich Kapitalerträge hast, würde die das wahrscheinlich auch interessieren, ja.
Bei uns gibt es neben der BILAG, wenn wir schon beim Thema, neben der GEZ gibt es bei uns die Serafe, heißt das neuerdings. Das ist 1 Franken pro Tag, den man pauschal zahlt, also 365 Franken pro Jahr. Das ist so vergleichbar mit eurer GEZ, glaube ich. Aber wir haben dafür tatsächlich das, was damit produziert wird, ist auch relativ guter Content. Das ist so das SRF, Schweizer Radio, Fernsehen und so weiter. Das ist tatsächlich dann relativ auf einem hohen Niveau, was da geliefert wird. Das sind dann alles Dokumentationen und so weiter und alles Mögliche. Da bekommt man halt auch was.
Wir haben jetzt in Deutschland erstmal auf jeden Fall das Glück, dass es nicht erhöht wird, die GEZ. Das war heute in den Medien, dass in Sachsen-Anhalt Politiker durchgesetzt hat, dass die bei 17,50 Euro bleibt. Ja. Das ist erstmal ganz nice. Ja, aber das Pink Leoli, das ist definitiv so. Ja, in Deutschland hassen wir alle die GEZ, glaube ich. Da sind wir uns alle einig in dem Punkt.
Letztens hat jemand auch was geschrieben, irgendwie, er zahlt GEZ, bekommt trotzdem keinen guten Content und zieht sich kostenlosen Content dafür rein auf YouTube und Co., halt zum Beispiel auch die Streams, Dividendendienstag. Da frage ich mich halt auch so, wo ist denn jeweils mein Einkommen von der GEZ? Ja, also ich sollte auch mal wieder, oder wir sollten da beide mal was abgedrückt bekommen, wenn wir so guten Content hier machen, oder?
Ja, es gibt YouTube-Kanäle in Deutschland, die kriegen was von der GEZ ab, aber das sind dann die Kanäle von Funk. Also die arbeiten
Mit den
Öffentlich-Rechtlichen zusammen und die kriegen dann tatsächlich was davon ab. Ich glaube, wir sind da nicht dabei. Wir kriegen davon nichts, beziehungsweise ich habe da noch nichts davon gesehen. Ich zahle nur schön und glücklicherweise einmal durch zwei hier in diesem Haushalt. Ja. Aber es halt wird so gehasst, weil kannst du dich halt nicht dagegen wehren.
Ja. So. Wir sind jetzt zwar richtig vom Thema abgedriftet, Aktienrückkäufe, sind jetzt bei der GEZ gelandet, aber ist anscheinend ein hissiges Thema in Deutschland und das haten wahrscheinlich viele Leute ab. Wenn wir das mit den Aktienrückkäufen auch nochmal ganz kurz zusammenfassen, grundsätzlich ist es ein zweischneidiges Schwert, kann aber eine Alternative zur Dividende sein, die steuerlich unter Umständen attraktiver ist, aber auch eben Nachteile mit sich zieht, da eigentlich die Aktie, die man so gesehen besitzt, einfach optisch besser ausschaut, ja, weil es halt einfach weniger Aktien im Umlauf hat nachher, ja, was dann eben zur Folge führen kann, dass Vorstände gewisse Boni bekommen, die sie vielleicht sonst nicht bekommen hätten, wenn sie nur eine normale Dividende ausgeschüttet hätten. Ja. Das heißt, da ich denke, das sind so die Hauptpunkte, auf die man sich setzen kann. Das heißt, es kann positiven Effekt haben, als auch einen negativen Effekt, je nachdem, ob aus eigenen Reserven Aktien zurückgekauft werden oder mit Fremdkapital gehebelt wird, was eher vielleicht negativ ist, wie auch bei den Dividenden dasselbe Thema, wenn Dividenden aus Fremdkapitalien kommen, dass das eher ein negatives Zeichen ist. Das heißt, das muss man individuell darauf schauen und dann, es kann positiv als auch negativ zu werten sein, je nach Situation, Kontext. Aber grundsätzlich denke ich, ist das eine valide Möglichkeit, um halt eben auch die Aktionäre, sag jetzt mal, doch schon trotzdem auch zu belohnen in dem Sinn, statt dass man zum Beispiel eine Dividende ausschüttet oder in Kombination natürlich.
Ja, wo ich übrigens absolut dafür bin, dass die Unternehmen ihre eigenen Aktien zurückkaufen, ist, wenn sie einfach hyperbillig sind. Ich habe hier gerade mal geguckt, wie es jetzt bei Altria zum Beispiel aussieht. Jetzt so Tabakunternehmen, die sind ja massiv unterbewertet und die kaufen auch entsprechend Aktien zurück. Also finde ich überhaupt gar kein Problem in dem Fall, weil die sitzen auf dem entsprechenden Cash, dass das überhaupt gar kein Problem ist. Noch so eine Aktie, die mir gerade eingefallen ist und so ein Standard-Dividendenwert, besonders von den Amerikanern auch sehr geliebt und immer gesagt, ja, ich könnte ja all mein Geld in AT&T investieren und dann hätte ich ausgesorgt, ne? mit den Dividenden. Ja, das sagen viele.
Ja, schön.
Und es ist immer AT&T. Es ist immer AT&T.
Und dann haut's mal AT&T weg und dann sind die Hosen runter und und dann war's das, dann sind die Eier ab.
Ja, dann sind die Eier richtig ab. Aber ich habe auch mal geguckt, also bei denen ist es nicht so, dass sie ein Aktienrückkaufprogramm haben, sondern hier gibt es mehr Aktien im Laufe der Jahre.
Also sie machen Kapitalerhöhung, holen sich neues Kapital.
Sie machen Kapitalerhöhung im Schnitt, ja.
MM schreibt, also GEZ-Aktien würde ich kaufen, geiles Abo-Modell. Könnte man sich überlegen.
Ja. Definitiv, also wenn sich das die Leute Monopol, nicht dagegen wehren oder? Können und die das einfach haben müssen, so, das ist so, als würden die Leute jetzt gesagt bekommen, und ihr müsst einen Netflix-Account haben und die 10 Euro pro Monat bezahlen, sonst werdet ihr verklagt, ist doch mega geil. Also natürlich, klar, warum nicht?
Ne? Thomas, jetzt habe ich eine Frage. Muss deine Firma keine TV-Gebühren bezahlen? Doch, das ist die Serafee. Also damals hieß das Bilag bei uns. Also das ist so das Unternehmen, das das Geld halt sozusagen eintreibt bei den Leuten oder bei den Haushalten. Und neues ist die Serafee. Im Prinzip, was du machen kannst, als Privatperson, als auch Unternehmen, wenn du nachweisen kannst, dass du keine Anschlüsse hast für Internet und so weiter und da auch keinen Empfang hast und so weiter, dann kannst du davon befreit werden in einem gewissen Kontext. Das muss man sich genauer anschauen, aber das ist möglich. Also es gibt Haushalte, aber auch Unternehmungen, die das dann nicht zahlen, aber du musst halt physisch bei dieser Location dann halt auch entsprechend eben nicht sozusagen, also nicht connectable sein und das auch nachweisen können. Da kommt dann allenfalls jemand auch vorbei und prüft das dann auch nach. Ja, und dann wirst du da auch rausgenommen und dann musst du auch nicht mehr zahlen. Zum Beispiel, wenn du ein Auto hast, ist es meistens schon gewesen, weil du ein Radio drin hast, dann müsstest du das Auto, was du hast, das Radio rausbauen lassen. Ja, offiziell gesehen. Wenn da jemand dann vorbeikommt und schaut, hey, okay, im Auto ist kein Radio, okay, ist alles in Ordnung. Also da gibt es schon so ein paar Kniffe und Tricks, wenn man das nicht unbedingt zahlen möchte, muss man das tatsächlich auch nicht zahlen. Also es gibt da
in
nicht
Deutschland alles abgeschafft. Da gibt's keine so eine Möglichkeit mehr. Du hast eine Wohnung, dann zahlst
wobei,
du
GEZ. So einfach wobei, ich weiß gar nicht mehr, ob das jetzt so ist. Das war bei der Bilag so. Ist das jetzt bei der Serafee nicht sogar auch so, dass einfach jeder zahlen muss? Weiß es gar nicht mehr so genau, weil ich zahle ja sowieso, aber Kann sein, also ich bin mir gar nicht mehr so sicher, weil ich zahle ja sowieso, aber weiß es nicht mehr. Ja, kann gut sein.
Guck mal hier, Ping Leoli, um die GEZ kommst du nur als Taubstummer mit Single-Haushalt rum. Wir hatten hier noch die Frage, hier nochmal zu den Aktienrückkäufen. Was geschieht mit den Rückkäufen jetzt ganz genau? Also werden die auch vernichtet oder an Manager ausgegeben? Haben wir vorhin im Prinzip so ein bisschen angeschnitten. Also die werden grundsätzlich erstmal nicht vernichtet, so wie ich das verstanden habe. Die sind dann einfach im Besitz des Unternehmens. Mhm. Und können natürlich auch an Mitarbeiter zum Beispiel vergeben werden. Ja, ja, wie ist das denn jetzt dann, wenn, also ich meine, die Aktien können ja auch wirklich vernichtet werden, also komplett vom Markt dann einfach runtergenommen werden, sodass sie dann noch nicht mal mehr
existieren.
Sodass sie die dann noch nicht mal in der Hinterhand haben, und um die als eigene Währung zu benutzen zum Beispiel. Also das ist auch möglich. Wie das jetzt im Einzelnen dann technisch abläuft oder wann man sich für sowas entscheidet, das weiß ich jetzt leider nicht. Vielleicht also, weißt du das.
Also sehr oft ist es ja eben auch so, das haben wir vorhin auch erwähnt, werden diese zurückgekauften Aktien auch dafür verwendet, um halt eben, wenn es Akquisitionen gibt oder größere Deals gibt, diese dann auch als Zahlungsmittel zu verwenden. Ja, also, also als Tauschmittel, sagen wir es mal so. Es ist ja nicht ein Zahlungsmittel, sondern als Tauschmittel zu verwenden. Wie es tatsächlich im einzelnen Fall wäre, das wäre dann auch durchaus interessant zu wissen, weiß ich aktuell gerade nicht, da Aktienrückkäufe nicht unbedingt mein Riesenthema ist. Also ich musste mich heute extra auch nochmal kurz einlesen, dass wir da auch wirklich irgendwie auch die richtigen Informationen raushauen. Aber das kann natürlich eben auch passieren. Und da wird dann tatsächlich die Aktien, die halt ausgegeben sind, natürlich verringert in dem Moment. Ja, also nicht wie bei einer Kapitalerhöhung erhöht, sondern halt effektiv verringert. Und das ist halt eben auch die Möglichkeit. Ich gucke gerade mal, wie dann der also Reduktion, da wird dann oder die Anteil, die aufgekauften Aktien verringert, also deren Anzahl dauerhaft gesenkt. Ja, und das bedeutet dann eben auch, dass die gleichen Gewinne in Form von Dividende auf weniger Aktien ausgeschüttet werden, was eine Dividendenerhöhung zur Folge hat. Was aber nicht wirklich eine Dividendenerhöhung ist auf gesamter Unternehmensebene, sondern halt eben einfach eine optische, weil es halt weniger Aktien im Umlauf gibt. Wie jetzt aber im Detail diese Reduktion stattfindet, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist wahrscheinlich nicht sehr einfach in 2-3 Minuten erklärbar, sondern das ist wahrscheinlich eher auch ein sehr komplexes Thema, wo man auch relativ tief drin sein muss oder sich da wirklich sehr stark einlesen muss. Das ist auch immer so ein Punkt, insgesamt beim Thema Aktien, Dividenden und Co. Dividende lässt sich super einfach erklären, was das ist, aber was im Backend da alles passiert, bis die Dividende beim Aktionär landet, das ist dann doch nicht mehr so einfach, und da muss ich auch zugestehen, da wüsste ich nicht mal, wie der exakte Prozess ist, wie, also was da für Schritte dazwischen sind, welches oder welche Clearing, und da gibt es so viele Zwischenschritte, das ist dann zum Teil, das muss, also in meinen Augen zumindest, das ist überflüssig zum Wissen als Aktionär, solange du weißt, was die konkreten Auswirkungen sind. Ja, weil ich muss ich muss ja auch nicht wissen, wie dieses iPhone oder wie dieser Computer aufgebaut ist und wie er funktioniert, um ihn verwenden zu können, um produktiv damit arbeiten zu können. Ja. Und genauso ist es auch beim Thema Dividende. Ich weiß, wie eine Dividende entsteht grundsätzlich, durch Gewinne von Unternehmen. Ein Teil der Gewinne wird irgendwann ausgeschüttet an die Aktionäre, und das in Form von einer Dividende, und die wird dann so und so besteuert, je nach Land, und so kann ich noch zurückfordern. Aber ich muss dann nicht schlussendlich wissen, wie im Backend das vom Unternehmen über die Hauptversammlung, dann noch irgendwie über die verschiedenen Clearingstellen, über die Börsen, über die Bank, das muss ich dann nicht mehr wissen, ja, als Aktionär, finde ich persönlich. Aber wenn es einen interessiert, dann auf jeden Fall kann man da natürlich nachrecherchieren, aber das hat dann keinen Einfluss mehr aufs Investment Case. Ja, also ob ich jetzt weiß, wie die Dividende physisch bei mir eingebucht wird, das hat keinen Einfluss auf den Investment Case, ob ich jetzt eine Apple oder eine...
Über welche Instanzen das gegangen ist.
Genau, das ist, weil das ist bei jedem Unternehmen sowieso ungefähr gleich. Ja? Plus, minus, oder der exakt gleiche Prozess, ob ich eine Apple-Aktie habe, die Dividende ausschüttet, oder ob ich eine Cisco-Aktie habe oder eine Intel-Aktie habe, die Dividende ausschüttet. Es funktioniert alles eins zu eins dasselbe, weil das halt nur diese Mechanismen sind, was wichtig ist, was sind diese Unternehmen, was machen die Unternehmen, wie machen die Unternehmen Gewinne, Umsätze und so weiter. Und das ist so, das, was ich auch noch zu dem Thema sagen kann. Also ich kann da nicht im Detail sagen, wie der exakte Prozess tatsächlich ist.
Ist aber auch, denke ich, also das sind dann wirklich Details. Aber ich meine, es gibt ja diese Aktienverwahrstellen und ich denke, dass die dann irgendwie halt die verschiedenen, die sehen ja, wie viele Aktien liegen bei uns und dann gibt es wahrscheinlich so eine Hauptstelle, die schütten einfach aus und dann geht das Geld an die Aktienverwahrstellen und von da aus dann an die einzelnen Broker vielleicht, weißt du? Ja. Weil die Aktienverwahrstelle dann weiß, bei welchem Broker die liegen, dann gehe ich jetzt einfach mal davon aus und dann kann das dann auch auf dem Verrechnungskonto dort landen.
Achim Schmetz schreibt noch, Kurspflege durch Rückkäufe folglich oft Bonus für Männer. Eben das ist einer der negativen Aspekte oder Nachteile, die wir halt vorhin auch angesprochen haben, ein paar Mal. Auf jeden Fall ist das ein valider Nachteil, aber ich würde jetzt per se nicht sagen, dass deswegen Aktienrückkäufe schlecht sind. Es ist halt einfach, es hat Vor- und Nachteile.
Und es muss halt einfach wirklich gucken, wenn es dem Unternehmen einfach scheiße geht und die kaufen trotzdem vielleicht sogar im besten Fall noch oder im schlimmsten Fall noch überteuert zurück und ohne sich das leisten zu können, dann ist es einfach nicht gut. Ja. So, dann ist es eine Augenwischerei, die hält vielleicht mal, weiß ich nicht, kurze Zeit und dann geht es richtig bergab. So, und wann sind Aktienrückkäufe jetzt gut? Wenn das Unternehmen genug Geld dafür hat, es nicht weiß, was es sonst besser damit machen soll, es jetzt keinen akuten Bedarf gibt zu investieren, dann kann man sagen, okay, dann belohnen wir die Aktionäre im Prinzip damit, dass wir ein paar Aktien vom Markt nehmen, vom freien, also vom Streubesitzmarkt und somit dafür sorgen, dass langfristig der Kurs steigen muss und eben auch ansonsten ein bisschen Bilanz pro Aktie eben aufpoliert wird.
Theodor Eisendring hat noch eine gute Ergänzung. Zurückgekaufte Aktien werden eingelagert grundsätzlich und können auch eine Kapitalerhöhung sozusagen ersetzen, wenn es mal schlechter läuft. Natürlich, wenn das Unternehmen diese Aktien zurückkäuft und halt nichts damit macht, übertrieben gesagt, auch nicht den Mitarbeitern ausgibt, nicht sozusagen wirklich die Reduktion tatsächlich vollführt, dann kann man die dann auch wieder zu einem späteren Zeitpunkt veräußern. Und natürlich im Idealfall kauft ein Unternehmen, das gut wirtschaftet, vielleicht in einer Krise nach, günstig die Aktien und verkauft sie später wieder. Oder das gab es genug Cases, wo das auch schon geschehen ist, wo Unternehmen sich gesagt haben, jetzt sind unsere Aktien sehr günstig, jetzt holen wir uns einen Teil zurück. Und ob sie das dann später verkaufen oder einfach schon von Anfang an die Anzahl an Aktien reduzieren, das ist dann den Unternehmen überlassen in dem Kontext oder halt und das ist halt durchaus interessant, genau. Also das ist sehr, sehr spannend, das Ganze. Es gibt so viele Möglichkeiten, was man da halt eben machen kann durch diese Aktienrückkäufe und darum auch eben viele Vorteile, aber auch eben viele Nachteile.
Deswegen gilt, wie so bei vielen Sachen, immer genau hinschauen. Deswegen diskutieren wir hier Pro und Contra, damit man sich dann im entsprechenden Fall ein eigenes Bild machen kann.
Aktienrückkäufe können ein Indiz dafür sein, dass Zukunftsperspektiven fehlen, wie und wo man investieren soll. Ist bei Dividenden 1:1 dasselbe?
Ja.
Also, so als konkreter Ansatz, wenn man das mal auf real anschauen möchte, also auch vielleicht auf kleinerer Ebene, stellen wir uns vor, du hast halt ein kleines Unternehmen, wo du vielleicht 1, 2, 3 Nasen hast und du bist da der Besitzer und du weißt jetzt zum Beispiel gar nicht mehr, was du mit dem ganzen Geld machen sollst. Du kannst gar nicht so viel reinvestieren, weil du so viel und so gut verdienst, ja. Dann schüttest du dir oder halt auch deinen Investoren oder was auch immer halt einen Teil an Dividende aus oder halt in dem Kontext halt Aktienrückkäufe würde ja natürlich auch gehen. Aber das machst du dann halt nur, weil du halt so viel Cash zur Verfügung hast und du einfach gar nicht weißt, wohin mit dem Geld. Weil wenn du das behalten würdest, musst du das noch versteuern und dieses und jenes. Also das sind natürlich alles Punkte und das ist korrekt. Also Zukunftsperspektive in dem Kontext fehlen, ja. Und das ist auch bei Dividende genau dasselbe. Ein Unternehmen, das Dividende ausschüttet, sagt sich, wir brauchen so viel Gewinn gar nicht. Wir schütten was an die Aktionäre aus. Und weil wenn sie wissen würden, wohin mit dem Geld, wie zum Beispiel eine Amazon, na, dann würden die auch keine Dividende ausschütten, sondern einfach nur rausballern, nur investieren die ganze Zeit. Na. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und das gilt halt bei beidem.
Ja. So sieht's aus. Mir fällt nichts mehr.
Ich glaube, wir haben alles zum Thema erzählt, oder?
Ja, man könnte sich bestimmt noch Stunden darüber unterhalten. Ich sehe auch hier in den Kommentaren immer wieder gute Hinweise. Halt, Rückkäufe haben Einfluss auf Eigenkapital und Kreditwürdigkeit des Unternehmens, ne? Klar, das Eigenkapital wird weniger, wenn man Aktien zurückkauft. Und wahrscheinlich wird dann auch die Kreditwürdigkeit einfach schlechter. Ja. Gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Aber es ist ja nicht so, dass sich dann die Unternehmen in den Ruin kaufen unbedingt. Und wenn man es macht, wenn ein Unternehmen das macht, sich in den Ruin kauft, dann, wie gesagt, nicht da investieren.
Ja, ja.
Ne? Und das sieht man ja dann auch in den verschiedenen Zahlen, wie gut steht das Unternehmen finanziell da. Und wenn es dann irgendwann nicht mehr haltbar ist, dann muss man sich wahrscheinlich davon trennen im schlimmsten Fall oder gar nicht erst investiert haben.
Oder, und das ist auch ein sehr valider Punkt, man geht einfach all in Tesla vor einem Jahr und macht einen Ten-Bagger in 12 Monaten.
Einfach mal zurück in der Zeit reisen, ja, Leute.
Genau.
So einfach kann es nämlich sein. Warum ist da noch niemand auf diese Idee gekommen? Einfach mal zurückreisen, ein Jahr, Tesla kaufen, all in und dann Ten-Bagger. Einfach nochmal richtig krass abcashen, Leute.
Also,
wie wär's mal damit?
Aus 100.000 wäre jetzt 1 Million. Nach einem Jahr. Okay, also easy. Ganz easy. Easy, kein Aufwand, einfach ein Jahr warten und
Returns einsammeln. Weißt du, wir diskutieren uns hier dumm und dämlich und dabei ist die Lösung so einfach.
Auf jeden Fall.
Also, Leute, es war schön. Jetzt muss ich aber echt mal langsam die Zeitmaschine nehmen, weil die fährt nämlich dann gleich ab und dann bereite ich mich da in die Vergangenheit. Da gibt es übrigens auch schon den Dividendendienstag. Und dann werde ich über meine Pläne berichten und alle werden mich für total bekloppt erklären.
Weißt du? Aber du bist dann der mit der Million im Sack.
Ja? Ich bin dann der mit der Million im Sack. Ja.
Ich würde sagen, wir haben eigentlich das ganze Thema gut durchleuchtet. Nächstes Mal beim Dividendendienstag gibt es wieder Portfolios. Ich habe tatsächlich jetzt einige Portfolios wieder bekommen. Ich glaube, jetzt haben wir wieder genug, also ordentlich genug.
Das freut mich.
Heißt, nächsten Dienstag am 15. Dezember ist das, glaube ich, einfach der nächste Dienstag, gibt es wieder 3 Portfolios aus der Community. Und wenn ihr noch Ideen habt für den übernächsten, am 22. Dezember, das ist nämlich der letzte Dividendendienstag für dieses Jahr, sendet da doch gerne vielleicht auch mal eure Ideen zu dem Thema, weil auch heute haben wir vom lieben Andreas Tatariso die Idee bekommen zum Thema Aktienrückkäufe, das durchaus interessant ist. Also könnt ihr gerne da Feedback an uns geben in die Kommentare oder mir oder dem Johannes schreiben. Also ist egal, wie es kommt, sowieso an uns direkt. Und checkt auch gerne den Kanal vom lieben Johannes ab. Er zieht nämlich auch im Dezember durch. Daily Content macht er aktuell, also richtig hardcore. Normalerweise macht er das ja nicht, aber im Dezember gibt es bei ihm auch aktuell Daily Content und auch coole Zusammenschnitte vom Dividendendienstag. Ja, also so kleine Snippets, Highlights, wo aus älteren Best-ofs aus älteren Episoden, wo wir über coole Dinge gesprochen haben, da auf jeden Fall mal abchecken. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Dividendendienstag, oder? Um 18 Uhr für Depotvorstellung.
Genau, so machen wir das. Wer ist denn morgen bei dir zu Gast? War noch die Frage. Beantworte die noch schnell.
Jetzt stehe ich gerade auf dem Schlauch. Zum Glück habe ich die Liste.
Es gibt eine Liste, Leute.
Ja, es gibt eine Liste. Es ist der Basti von Talabox, der morgen am Start sein wird. Um 18 Uhr.
Guck mal.
Wird sehr spannend. Krass. Also es sind super viele coole Gäste am Start im ganzen Dezember noch. Ja, und natürlich Dividendienstag, wie immer, wird kommen. Also noch 2 haben wir vor uns, der 15. und der 22. Das ist hier gerade. Also eine Depotvorstellung und dann noch so den Jahresabschluss. Ist sogar der zweitletzte Stream in diesem Jahr, den ich mache.
Richtig.
Darum,
und wir machen dann Pause am 29. Dezember und am 5. Januar. Ne?
Genau, und dann am 12. Sind wir wieder back. Also sozusagen der zweite Dienstag im neuen Jahr. Sind wir wieder
genau, back. Also jetzt noch einmal Portfolios und dann noch einmal normales Dividendenthema und dann 2 Wochen Pause, Leute.
Liest du noch schnell
Weihnachtszeit.
Ja. Liest du noch schnell die restliche Woche vor? Okay, ich tue dir den Gefallen. Also Basti, dann ist Mario von Mission Money, Markus Koch, dann der Christian der Auswanderlux und dann der Philipp Haas. Und dann am Montag ist der Tim Schäfer und dann ist Dividendendienstag, Depotvorstellungen.
Ja, die ganze Wahnsinn. Woche. Und dann liest du die nächste, die darauf folgt.
Ja,
und
dann nächste Woche lese ich die nächste.
Ist dann, genau. Ja, du machst Livestreams bis 22. ne?
Auch. 23. Bis
23.
Weil dann habe ich noch mit der Alexandra, also meiner Freundin, einen Livestream am 23. Und Dividendienstag ist der zweitletzte dieses Jahr.
Jawohl, ja, perfekt.
Da alles müssen wir uns was Spannendes überlegen, was Cooles.
Ja, ja, das machen wir, das machen wir.
Also.
Das kriegen wir hin, ich bin zuversichtlich.
Dann würde ich sagen, Community, schönen Abend, Johannes, dir auch schönen Abend. Und ich würde mal
gefreut.
Zieh auch den Hut hier, es ist nämlich schon richtig heiß. Und dann sehen wir uns beim nächsten Dividendienstag bei den drei Portfolios. Lieben Dank fürs Zuhören. Neue Finanzrudel Audio Experience Episoden gibt es jeden Montag, Donnerstag und Samstag um 9 Uhr vormittags. Trete außerdem dem exklusiven Finanzrudel Community Club bei finanzrudel.ch/club und tausche dich mit tausenden Gleichgesinnten im Finanzrudel aus. Mehr über mich und meine Reise erfährst du auf meinem Blog www.sparkoyote.ch. Interessiert dich, an welchen Projekten ich aktuell arbeite, dann findest du mich auf Instagram @sparkoyote. Auf meinem YouTube-Kanal Thomas der Sparkoyote findest du aktuelle Videos zum Thema persönliche Finanzen, Unternehmertum und Minimalismus. Bis bald!